Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Anke.
Guten Morgen, liebe Claudia.
Ist es bei dir auch so aufregend wie bei mir? Bei dir ist es doch viel aufregender.
Bei mir ist es gerade sehr aufregend, ja. Ich kann aber schon mal so viel verraten. Ich warte noch auf Baby.
Ich warte auch noch auf Baby. Also ihr hört, ne, wir sind auch beide heute. Wir haben das Handy neben dem Mikrofon liegen. Wir können es nicht auf stumm machen und warten einfach auf Informationen. Und wir sind beide, glaube ich, so ja, gespannt und dabei und fiebern. Wird wahrscheinlich ein sehr babylastiger Podcast heute.
Also, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und bin mir zu 100% sicher, dass wir im nächsten Podcast zumindest über ein Baby reden.
Also das auf jeden Fall, definitiv. Über eins reden wir definitiv, und ja bitte, wir reden über zwei. Wir reden darüber, ob sie viele Haare haben oder wenig, wie denn... Wir werden wahrscheinlich auch im nächsten Podcast
dann über Geburten. Ich habe eine Bürste geschenkt. Ich hab das gemacht mit der Bürste. Du hast ja gesagt, deine Kinder hatten damals so viele Haare, da hätte diese Bürste nicht mehr gereicht. Aber ich habe sie geschenkt.
Ich habe aber auch durch dich gelernt, Anke, dass diese Bürste ja gar nicht zum Bürsten ist, sondern zur Kopfhautmassage.
Ja, ich habe keine Haarspangen geschenkt. Keine Haarspangen. Finde ich sehr rücksichtsvoll von mir.
Ja, die man dann so an der Fontanelle andrückt.
Nein, aber so Haargummis. Vielleicht hat mein Baby ja Haare.
Oh. Ich möchte auch Spangen schenken. Ich schenke auch Spangen.
Schenkt doch auch Spangen.
Ja, ich schenke auch Spangen. Ich finde auch, also denen ist das auch so wichtig, dass man auch wirklich genderneutral auch spricht und alles betrachtet.
Ja, mein Baby
finde
auch.
Ich, ja, und das finde ich dann auch sehr legitim, da auch Spangen zu schenken. Vielleicht mag mein Baby ja auch Spangen.
Auf jeden Fall.
Und ich finde, dass er Spangen haben sollte.
Finde ich auch. Ich bin mir relativ sicher. Weil wir könnten sie natürlich auch gut manipulieren, ja. Wir wissen, wie das geht.
Das stimmt, wir wissen, wie es geht.
Ich war in so vielen Kitas und mit so vielen Kindern zu tun. Ich weiß genau, wie man Kinder manipuliert. Mhm. Darüber reden wir aber nicht. Das machen wir natürlich nicht. Das war ein Witz, haha. Ich muss meine Witze ankündigen. Vorsicht, erinnere mich bitte dran. Das ist immer nicht gut, wenn ich Witze mache.
Ah, ich finde das aber, ich finde das schon sehr gut, weil es macht dich einfach aus. Und ich finde, Anke, dass man sich die Mühe machen darf, wenn man dir / uns zuhört, was damit gemeint sein könnte. Wenn man wirklich die Worte auf die Waage legen mag, dann findet man genug bei uns. Also an dieser Stelle viel Spaß für jemanden, der Worte zum auf die Waage legen sucht. Findet ihr bei uns jede Menge. Jede Menge, kann man 10 Scheiterhaufen mitbauen. Man kann aber auch mal zu Ende hören und durchaus merken, dass da eine ganz andere Haltung hintersteht. Also mein Sohn hatte gestern Geburtstag. Wir sind ja umgeben von Geburtstagen. Und wir hatten hier eine sehr, sehr schöne Feier. Wir haben reingefeiert, wir haben rausgefeiert, wir haben einfach die ganze Zeit gefeiert. Und ich finde, diese jungen Menschen, besonders wenn sie mit sehr viel Diversität leben und die dann so zusammen zu sehen. Also ich sitze da und mein Herz geht auf. Es waren so viele unterschiedlich geprägte Gesinnungen gestern hier und auch queere Menschen und viele mit bunten Spangen und die Männer geschminkt und die, ne, so. Also ich finde das so schön, das auch da reinwachsen zu dürfen, wo ich ja merke, dass meine Generation ja durchaus viele Dinge noch anders sieht. Aber ich freue mich an den Gesprächen, an dieser Offenheit, an dieser, ich liebe es, ich liebe es.
Für mich ist es irgendwie totale Normalität, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe in meinem ganz engen Leben gibt es so wahnsinnig viel, so viel Diversität in allen Varianten,
ja.
Dass ich da, ich habe Ja, das ist, für mich ist Diversität Normalität, seit ich denken kann, abgesehen von Boy George.
Für mich ist Diversität auch Normalität. Was für mich neu ist, ist, die so offen ausleben zu können. Die Diversität, die ich früher kannte aus meinem Bekanntenkreis, war häufig geprägt mit Ausgrenzung, war häufig geprägt mit, da ist jemand irgendwie anders als. Und was ich jetzt erlebe, ist diese, also wirklich in der Öffentlichkeit, in dem Rahmen, in dem man unterwegs ist, diese totale Normalität, also dieses Interesse aneinander, ohne in irgendeiner Schublade zu denken. Und das freut mich auch so sehr. Und ich weiß, dass es für mich auch normal war, weil ich ganz viele Menschen mit verschiedensten Ausprägungen gesehen habe oder begleitet habe oder im Freundeskreis habe. Aber als so selbstverständlich einfach zu sehen. Also da merke ich, dass es für mich schon noch neu ist.
Ich überlege jetzt gerade, also emotional für mich oder wenn ich so hinfühle, merke ich, dass es für mich nicht neu ist. Was ich aber kenne, ist von der Generation vor mir und vor mir, also Eltern, Großeltern und so weiter, dass die noch ganz klar eingeteilt haben in normal und nicht normal. Spannend, da kann ich ein bisschen spoilern. Ich sitze gerade am neuen Buch und da geht's ganz, ganz am Anfang um das große Thema Normalität. Da habe ich jetzt, bevor wir angefangen haben, einen Podcast aufzunehmen, habe ich natürlich immer nervös auf mein Handy geguckt. Das wird heute der ganze Tag wahrscheinlich sein.
Heute wird
ich habe auch irgendwie gar nicht so Nerven heute. Ich würde viel lieber so am Handy hängen. Ja, genau, also das Thema Normalität, nicht normal und so weiter ist noch immer ein sehr großes, aber ich habe auch das Gefühl, das wird immer weicher und immer kleiner. Zumindest in kleinen Rahmen. Politisch ist es eine andere Geschichte.
Ja.
Nur, ja, also meine Gedanken und meine Gefühle, über die entscheide ich ganz allein.
Was ich noch spannend fand in dieser ganzen Baby-Schwangerschaftszeit jetzt in den letzten Monaten, wo ich ja viele Schwangere mitbekommen habe, weil einfach auch im Freundeskreis meiner Kinder jetzt so die Leute schwanger werden. Und dann kriege ich hier was mit, da was mit. Und meine Kinder sind ja nun wirklich sehr, sehr offen und denen ist sehr, sehr wichtig, dass keine Unterschiede gemacht werden. Andererseits, das fand ich total lustig, war ich auf 3 dieser Gender-Partys, wo ich dann denke, also dann stehe ich dann auf dieser Party, alles in Blau, wahlweise alles in Rosa oder beide Farben, weil ja dann wird ja das Geschlecht verkündet. Dann habe ich dann die ganzen Anwesenden gefragt, ich so, Moment mal, wie passt das eigentlich? Das ist für mich, ist das, passt das nicht.
Ja, sehe ich auch so.
So, weil ich finde, also und dann vor allen Dingen dann so Diskussionen, wenn ich mich vielleicht mal in meiner Wortwahl nicht richtig ausdrücke oder ich habe jetzt mal wieder nicht gegendert oder ich habe dies oder jenes, werde ich gerne von meinen Kindern korrigiert. Wie wichtig das sei und. Wo ich sage, wisst ihr was, die Gleichheit, die habe ich im Herzen, die brauche ich nicht hinter jedem Doppelpunkt nochmal zu betonen. Für mich gibt es keine Unterschiede und wenn ich irgendwie etwas in einer Person ausdrücke, meine ich alle. Da gibt es für mich nicht nur die dürfen oder die dürfen nicht. Und dann stehe ich auf dieser Gender-Party und denke mir so, das möchte ich jetzt gerne mal erklärt haben von euch. Wie passt das?
Ja, passt auch in meinem Kopf nicht, weil dann habe ich halt schon auch wieder entweder oder, ne? Und wieder rosa und hellblau und so weiter.
Ja, total.
Ja,
also. Und gestern waren halt auch unterschiedliche Generationen da. Und wie gesagt, es waren viele junge Männer da, die geschminkt waren, Ohrringe, Spangen, also wirklich so etwas, wo man noch in alten Gedanken gut denkt, das ist eher eine weibliche Prägung. Wo dann andere, die vielleicht zu einem anderen Freundeskreis gehörten oder halt zur Verwandtschaft gehörten, fragten, auch nach der Geschlechtsidentität fragten und so oder nach der sexuellen Orientierung fragten, natürlich ganz, ganz freilassend, aber trotzdem fragten. Und ich so, hä, wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, der hat doch Spangen. Ich so, ja, aber an den Spangen kannst du doch nicht seine sexuelle Richtung in irgendeiner Weise festmachen. Also, dass das schon sehr für Irritation gesorgt hat, aber auch quer durch die Generation. Das war jetzt nicht nur, also viele in meiner Generation, älter, aber auch jünger, wo das, ne, wo dann einfach für Irritation gesorgt.
Ja, wobei du kennst meine Meinung zum Thema Irritation. Ich mag das, wenn Menschen irritiert sind, weil dann denken sie schön nach.
Ja, das stimmt, definitiv.
Ich glaub,
und da kann man auch viel sagen.
Ja, ich glaube einfach, dass das total gefährlich ist, wenn Menschen von wegen so ist es und so bleibt es. Und weil das war schon immer so und da darf sich auch nichts verändern. Verändere das. Das finde ich eine schwierige Art zu leben. Weil wir leben gerade in einer Zeit, ich habe gestern Abend auf YouTube einen Beitrag gesehen, Stanford oder Harvard Professor, da ging es um KI und was ist eigentlich KI und wo sind wir, wo stehen wir mittlerweile und was wird wahrscheinlich jetzt so in den nächsten, Achtung, der redet nicht von Jahren, der redet von Monaten kommen und selbstfahrende Autos, selbst Flugtaxen und so weiter. Heißt es Taxis oder Taxen? Ach, du hast mir gerade gehört, du weißt es eh nicht.
Doch, es heißt Taxen. Du weißt
ja, sicher?
Ja.
Darf man das mittlerweile nicht sogar Taxi? Man darf ja mittlerweile auch Pizzas. Ist auch legal.
Und nicht
ein
Pizzen.
Legaler Plural.
Weil ich sag
doch,
ja,
auch Pizzen, beides.
Ich mache ja meine Migration, schiebe ich ja immer gerne vor. Aber ich weiß natürlich total
viel. Wäre mir nicht aufgefallen. ich gucke jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Lust zu googeln. Ich habe heute andere Sachen im Kopf wie Pluralbildung. Wobei, heute wird es ja vielleicht noch mehr. Vielleicht habe ich doch Pluralbildung im Kopf, aber eher so mit Füßen und Händen. Hast du es verstanden? Das war jetzt ein ziemlich anspruchsvoller Witz.
Ach, ich bin ja so froh, dass ich mir das gleich alles nochmal 5-mal anhören kann und dann nochmal, also dass der Groschen dann wirklich auch fällt. Ich bin so dankbar darüber, dass wir aufnehmen.
Ja, ne?
Du, ich habe gerade Taxis.
Wahrscheinlich schneidest du es raus.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, wahrscheinlich kommen meine ganzen, also ihr könnt immer davon ausgehen, dass jeder Podcast wesentlich mehr wirklich gute Witze hätte, wenn nicht die Claudia.
Wenn ich die verstehen immer würde.
Wenn sie sie versteht, sie lässt nur die drin, die sie kapiert. Deswegen gibt es so wenig Witze.
Genau, deswegen gibt es so wenig Witze in unserem Podcast.
Oh mein Gott. Jetzt kann es wirklich raus. Was war jetzt wirklich böse?
Alles gut, das bleibt natürlich drin. Das ist ja wohl ganz, ganz klar. Wie gesagt,
also, ne, deine hast geguckt, Witze. Taxis, Taxen, was darf man jetzt?
Beides, also Taxis ist das Neuere und Taxen, bei mir bleibt es Taxen. Weißt du, wie lange es gedauert hat, bis ich mit meinem Migrationshintergrund verstanden habe, dass es Taxen sind und jetzt bleibt es bei Taxen. Jetzt reicht's aber mal.
Ich verstehe es total. Ich weiß gar nicht, woher ich es weiß, dass man mittlerweile Pizzas sagen darf. Wahrscheinlich weiß ich es deshalb, weil ich irgendwie Frau Oberschlau war und habe dann wahrscheinlich Menschen in meiner Umgebung so klugscheißermäßig verbessert, was ja immer total sympathisch ist, wenn man sowas macht. Und dann haben die mir wahrscheinlich erklärt, nee, Frau Klugscheißi, man darf das. Ich weiß es nicht. Also ich sage auch Taxen.
Aber
also
weißt
auf jeden
du?
Fall ging es um...
Nee, mach du erstmal, ich weiß, was ich sagen will.
Nee, ich möchte ja lernen, nicht zu unterbrechen. Ich habe nicht
unterbrochen. Aber ich habe dich unterbrochen.
Da kann ich jetzt sagen, ich bin nicht hier die Einzige, die unterbricht. Insofern freue ich mich. Also unterbrich mich.
Okay, ich unterbreche dich jetzt. Chatty sagt, wenn du zum Beispiel in einem pädagogischen oder beratenden Kontext schreibst, Flyer, Texte, Vorträge, bleib am besten bei Taxis. Das klingt frisch und zeitgemäß. Taxen eher veraltet, regional, nur wenn du es bewusst traditionell ausdrücken möchtest. Die machen unsere ganze Sprache kaputt, das ist doch gemein.
Nein, die machen unsere Sprache nur modern. Außerdem ist Chatty, es hat gestern der KI-Mensch, das war eine gute Überleitung jetzt, der KI-Mensch, dieser Professor von, weiß ich nicht mehr, Stanford, Harvard oder weiß ich nicht, Der hat gesagt, dass Chatty total blöd ist. Das habe ich auch schon festgestellt. Der ist A, hat er genau erklärt, wie praktisch ein Chatty funktioniert. Von wegen, das ist alles eine große Tabelle und er macht nur Wahrscheinlichkeiten. Aber er ist nicht wirklich, es stimmt einfach oft nicht. Also Fehler, die Menschen oft gemacht haben, der wurde ja gespeist mit allem, was wir jemals gechattet, geschrieben, keine Ahnung was haben. Ja, daraus holt ja Chatty seine Informationen. Oh, das heißt, Gott. Der kann nicht selbst, er ist nicht besser, als Menschen denken können. Er sagt, Chatty ist eine Tabelle. Das ist nicht wirklich eine KI, auch wenn wir es KI nehmen, weil intelligent ist er nicht. Vor mir fährt Randolph der Rasenmäher. Der hat ja angeblich auch KI. Also ich habe, seit ich Randolph habe, habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, aber es ist wichtig, ich sage es nochmal, habe ich vor KI keine Angst mehr. Weil wenn das alles ist, was der kann, dass er jeden Tag wieder an derselben Stelle hängen bleibt und immer so, da komme ich nicht weiter, könnte er reden, würde er jeden Tag dasselbe sagen. Wo ich mir denken würde, nee, das ist nicht intelligent. Intelligent heißt ja, wenn ich neue Ideen habe. Und Chatty kann keine neuen Ideen haben, weil er ja nur eine Tabelle ist, der Wahrscheinlichkeiten aneinandersetzt. Das heißt, sämtliche Facharbeiten, die ich mittlerweile kriege, die mit KI geschrieben sind, die sind zwar sehr gut, aber nicht wirklich, sind gut formuliert. Das war es aber auch. Und es geht jetzt natürlich, spannend wird es, wenn dann ein Gerät wirklich kreativ wird. Und das gibt's natürlich auch schon. Und das wird total spannend. Also wir können, also auch unsere Babys, die werden in einer Welt groß werden. Das können wir uns, für ein bisschen was erleben wir noch. Aber ich bin mir so sicher, dass unsere Babys irgendwann neben humanoiden Robotern laufen werden. So richtig auf der Straße rumlaufen. Und was dieser Harvard-Typ gesagt hat, dessen Namen ich jetzt mal merken können, aber mit Namen bin ich echt nicht gut, dass der nächste Schritt jetzt, der werden wird, also abgesehen von Flugtaxen, selbstfahrenden Autos, die es ja in Los Angeles zum Beispiel schon gibt, der hat zum Beispiel gesagt, dass Deutschland total hinten nachhängt, dass wir noch im Prinzip mit Chatty arbeiten, während der Rest der Welt schon sagt, von wegen, was ist denn das? Der hat erzählt, dass die KIs jetzt total individualisiert werden, dass wir alle so unsere eigene irgendwann haben werden. Und das glaube ich auch.
Ja, das glaube ich.
Das ist eigen. Ja, natürlich. Und die checken uns dann von morgens bis abends von wegen Blutdruck und Zucker und jetzt ist mal dies, ist mal das. Das kann man jetzt mögen oder auch nicht. Da kann man sich drauf einlassen oder auch nicht. Ich habe für mich entschieden, ich werde mich drauf einlassen, weil alles andere, glaube ich, drum geht, irgendwo im Bauwagen, irgendwo im bayerischen Wald ein autarkes Leben zu leben. Das würde mir viel besser gefallen. Nur, das ist meine romantische Vorstellung davon. Mal ganz ehrlich, ich habe ja nicht mal Tomaten im Garten. Insofern, ich glaube so dieses, ich pflanze meine eigene Nahrung an, ist nicht so mein Ding, auch wenn ich es schön finde.
Ich glaube, ich würde auch verhungern. Also wenn ich mal unser Hochbeet hier draußen betrachte und meine Beeren, die noch nie auch nur eine Frucht getragen haben, weil die Bienen irgendwie keinen Bock haben, die zu befruchten. Also wirklich, ich habe letztens mal geguckt, also ich habe hier meinen Apfelbaum, nicht eine Frucht. Mein Feigenbaum, nicht eine Frucht. Meine Beerensträucher, nicht eine Frucht. Also ich muss schon sagen, wird ein schlanker Herbst.
Naja, das meine ich eben. Also das hört sich immer so toll an. Und der Gedanke gefällt mir total gut. Von wegen ich mit vielen Hunden und Mann, autark in der Wildnis, das wird aber nichts.
Ja, dann lass uns doch die Biokiste bestellen.
Damit wären wir doch schon mal.
Ich glaube, mit Biokiste, das ist so das Mindeste, ja. Ich bin es einfach nicht. Aber ja. Wir wollten heute eigentlich, aber wir haben heute gar nicht geplant, über was wir groß reden.
Ja, was wir ja sonst Babys. Immer machen.
Sonst machen wir es immer ganz genau, da schreiben wir uns genau die Fragen auf, die wir uns geben.
Du, ich habe das aber gestern, weil du, ja, ja, natürlich, damit wir auch immer das Richtige sagen. Ich habe gestern gemerkt, wie sehr wirklich ChatGPT, ja, oder wie schnell, wie unfassbar schnell, ich glaube vor einem Jahr hatte ich noch keinen Account bei ChatGPT. So, ne? Und wie oft, also ich benutze ChatGPT häufiger als Google mittlerweile. Und gestern haben wir dort unten gesessen und natürlich die Gespräche. Also da war so oft Chatty mit Thema, das war schon irre. Weil jemand sagte, guck mal, ich habe hier eine WhatsApp gekriegt, da fragt jemand was. Und dann sagt ein anderer, das hat doch ChatGPT geschrieben. Der so, ja, antwortet doch direkt mal mit ChatGPT und so. Also auch dieses Rausfiltern, wer hat was geschrieben, wer ist wo was, das ist also auch schon ganz klar. Also die erkennen auch alle, was hat Chatty geschrieben, was hat Chatty nicht geschrieben.
Das beruhigt mich. Ich glaube, dass wir das nicht mehr lange erkennen, aber momentan. Und deswegen, ich arbeite mit Chatty. Ich habe jetzt gerade ganz viele Facharbeiten gelesen. Ich kriege jetzt über 70 Arbeiten von der Uni, die ich jetzt über den Sommer lesen darf. Also ich habe einen unglaublichen Riecher für Chatty und dann hat der ja auch immer ähnliche Formulierungen. Also wenn man Chatty, der größte Depp erkennt, Chatty. Und ganz spannend ist natürlich,
jetzt
wenn man...
Naja, jetzt werte dich mal nicht so ab.
Nein, weil, gar nicht.
Ich glaube schon, dass das nicht jeder Depp merkt. Das merken die Leute auch nicht, wenn, also sie glauben mir immer noch, sie hätten eine gute E-Mail verfasst, wenn ChatGPT die verfasst hat, und sind dann ganz stolz, wenn sie einem diese E-Mail schicken, wo du dann sagst, Moment mal, hä, was hast du denn da geschrieben? Du schreibst doch sonst gar nicht so.
Das ist ein Punkt, ja, ich glaube aber schon, dass man es gut merken kann, wenn man nicht unbedingt, also wenn ich eine E-Mail mit Chatty schreibe, was ich natürlich auch mache, dann gehe ich da halt nochmal drüber und entferne schon mal ganz viele Gedankenstriche.
Ja, ja,
und was mir total leid tut, ich habe mein ganzes Leben lang Gedankenstriche benutzt und jetzt eliminiere ich sie, weil ich nicht will. Das war eines meiner liebsten Satzzeichen. Also wer meine Texte kennt, noch lange bevor Chatty geboren wurde, die wimmeln. Das sind ganz viele Gedankenstriche. Egal. Jetzt nehme ich sie nicht mehr. Oder weniger, oder ich mache sie, und tja, was macht Chatty? Der macht diese ganzen Vergleiche, wo ich mir denke so, komm, daran merkt man es doch als allererstes. Und ich war in letzter Zeit nicht sehr viel in den sozialen Medien, gestern auch wieder mal ein paar Sachen gepostet, gestern, ich weiß gar nicht mehr. Da habe ich auch gesehen, dass mittlerweile, also ich würde mal sagen, mehr als die Hälfte aller Beiträge sind von Chatty geschrieben. Und das macht es für mich, ehrlich gesagt, noch uninteressanter. Ich habe noch nie gebrannt für Social Media, aber jetzt ist das kleine Feuerchen auch aus. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, was ich machen werde. Ich reduziere meine Zeit nochmal. Ich gehe jetzt von 10 Minuten auf 5 Minuten, also pro Tag, nicht pro Stunde. Und werde, natürlich nutze ich Insta und so weiter, einfach als Plattform, auch als Werbung für unser Büchlein, für die Frieda-Bücher und für Angebote. Aber Informationen, Beratungen, Kommentare, diskutiert habe ich noch nie auf Social Media, das werde ich auch in diesem Leben nicht mehr tun. Auch das hat der gute Mann gesagt. Der Prof, dessen Namen ich nicht weiß, dass das im Prinzip, das sind Auslaufmodelle. Und wenn du gestern mit jungen Leuten gefeiert hast, also auch jungen Leuten, da ist ja schon keiner mehr bei Facebook. Das ist ja sowieso schon tot.
Facebook
das ist ja
nicht.
Im Prinzip für unsere Generation ist Facebook noch spannend, aber das hat sich erledigt. Ja. Und Insta, wenn ich so rumfrage bei den jüngeren Leuten, die bei mir Kurse machen und Seminare, das nimmt total ab. Das ist eine Bubble, die ist von wegen die Insta-Bubble, aber das war es dann auch schon. Da gibt es schon so viele neue Sachen. Und TikTok, da habe ich den Zugang noch nicht.
Nee, ich habe den Zugang zu TikTok auch nicht. Ich habe auch gar keinen TikTok-Account. Vielleicht muss man, aber dieses gestern Diskutieren mit diesen Menschen, die ich schon kenne, seitdem sie, also in Teilen kenne, seitdem sie ganz klein sind, Da haben wir gestern dann auch über künstliche Intelligenz, ich meine, wir hatten ja gestern alles am Tisch, das werdende Leben, die Begleitung, also ich kenne die alle schon, da sind sie gerade Leben geworden.
Oh mein
dann
Gott.
So, ja. Und dann, ne, und dann jetzt dieses neue Leben, und dann wurde dann auch gefragt, du Tauti, was sagst denn du dazu, jetzt auch mit dieser ganzen künstlichen Intelligenz, mit diesen ganzen Medien, Kinder kommen doch gar nicht mehr darum herum, wirklich vor Laptop und Co. geparkt zu werden. Also die wachsen ja komplett damit auf. Und dann habe ich gesagt, ja, absolut, tun sie. Und ich glaube, dass es da noch wichtiger ist, solange es irgendwie möglich ist, die Kinder nicht von Medien betreuen zu lassen. Also nicht die Kinder selber entscheiden zu lassen, wie sie ihre Medien nutzen wollen. Und da haben wir dann auch viel drüber gesprochen, weil dann sagt, ja, aber die müssen doch lernen, auch damit umzugehen und hin und her. Aber ich sage, nee, das sehe ich anders, weil wenn heute ein Zweijähriger lernt mit, weiß ich nicht, Tasten oder so umzugehen, der hat in 2 Jahren jemanden neben sich laufen, der Dinge Absolut. Erledigt. Oder der hat irgendwie was eingepflanzt, wo er Sachen sehen kann. Also du musst nicht heute lernen, mit der Hardware klarzukommen. So, weil die verändert sich viel
Nein,
zu schnell.
Nein, das hat sich erledigt. Wir haben, ja vor allem, das hat auch dieser Prof, ja, jetzt google ich seinen Namen doch, nee, Google, guck, ich google ja noch. Nee, ich lasse den jetzt einfach mal namenlos. Der hat gestern auch gesagt, also das Thema Hardware hat sich sowieso erledigt. Wir haben bald keine Handys mehr. Und dann hat er von dieser Brille gesprochen, die für mich ja noch total futuristisch ist. Mhm. Von wegen, ach, ich habe da eine Brille auf. Und er so, ja, die ist ja praktisch schon wieder veraltet. Also für mich ist sie noch Zukunft, für ihn ist sie schon Vergangenheit.
Ja.
Und er hat aber auch klar gesagt, es ist gerade, es geht gerade so schnell die Entwicklung, dass auch er überhaupt keine Ahnung hat, in welche Richtung sie laufen wird. Er kann nur sagen, wir werden jetzt, wenn nicht monatlich, aber jedes Jahr Dinge in die Welt bringen, die die komplette Welt verändern werden. Und ganz spannend war sein Vergleich. Er hat von einem Lichtschalter geredet. Er sagt, einen Lichtschalter gab es vor 100 Jahren auch noch nicht.
Ja, und dann in dieser Rasantheit. Und die gestern fragten mich, Tauti, wie würdest du das denn jetzt sehen? Ich habe jetzt auch im Moment sehr viele Veränderungen. Ne? Also meine Schule, also meine Kinder waren hier in Düsseldorf alle auf einer Schule. Und ich war 21 Jahre an dieser Schule täglich. Und das ist jetzt zu Ende. Und ich war am Freitag nochmal ganz bewusst da, bin über den Schulhof gegangen, habe mit Lehrern gesprochen. Und ja, mich einfach so verabschiedet und mich auch für die Zeit bedankt. Und einem Lehrer, der auch schon sehr lange da ist, sagt, ach, Frau Stolz, und ne, so haben wir miteinander geredet. Und da sage ich so, wissen Sie, ich würde es wieder machen. Also mal so sehen, ich würde, wenn ich mich heute entscheiden müsste, ich würde die Entscheidung nochmal treffen. So mit all dem, was auch nicht Gold war hier an dieser Schule, würde ich diese Entscheidung nochmal treffen. Und dann fragt die Kids mich gestern, wie würdest du das denn machen, wenn du jetzt ein kleines Kind hättest? Wie würdest du eine Medienerziehung begleiten, dass die damit klarkommen? Da habe ich gesagt, Leute, das ist meine Meinung, ne, meine. Das ist jetzt, ich kann euch jetzt nicht die Studien parallel liefern, aber meine Lebensstudie ist die, wirklich Kinder innerlich so stabil zu machen oder die so zu begleiten, dass sie innerlich so stabil werden, dass sie also erstmal wirklich ihr Ich wirklich greifen können, dass sie dass sie in sich stabil und stark werden. Und das hat erstmal mit Medien überhaupt gar nichts zu tun. Ich glaube, das funktioniert im Kontakt mit anderen Menschen, im realen Kontakt, so dass die ganz kleinen Menschen eine gute Bindung, eine gute Begleitung haben, um innerlich stark und stabil zu werden. Und dass sie dann in der Interaktion mit anderen Menschen lernen, was fühle ich, wie kann ich das einschätzen, was sagt mir mein Gefühl, wie sorge ich gut für mich, wie kann ich meine Bedürfnisse erfüllen, wie kann das alles gut funktionieren, dass das funktioniert. Ich glaube, das ist der Grundstein für eine spätere Mediennutzung. Mein Sohn hat mir erzählt, er hat kürzlich ein Kind begleitet, das... Also ich muss dazu sagen, er hat oft mit sehr schwierigen Kindern und Familiensituationen zu tun, weil er in einer pädagogischen Ambulanz begleitet, wo Kinder in Obhut genommen werden. Und er sagt, er hat einen 6-jährigen Jungen begleitet, der vor einem Gerät, was einer Alexa ähnelt, gesessen hat und bitterlichst geweint hat, weil dieses Gerät nicht mit ihm spricht. Er war richtig panisch, weil er sagte, bitte rede doch mit mir, bitte rede doch mit mir. Und dann sagt er, Mama, ich habe wirklich viel gesehen, viel, aber das hat mich erschüttert. Das hat mich erschüttert, dass dieses Kind vor diesem Apparat oder auch vor einer Steckdose sitzt und sagt, bitte kommunizier mit mir, geh mit mir in Beziehung. Und ich habe dann gestern noch so gesagt, für mich ist wirklich total wichtig, dass wir Kinder innerlich stärken, damit sie später mit all dieser künstlichen Geschichte klarkommen, dass sie auf ihre Gefühle vertrauen lernen, dass sie das, was in ihnen vor sich geht, dass sie das einzuschätzen lernen. Und ich glaube, das kannst du nur in einem guten Kontakt mit Menschen, die dir Halt geben.
Und mit Menschen, die sich noch in der Realität befinden, wahlweise deren Realität vielleicht auch noch ein Teil analog ist.
Genau.
Und das sind wir ja. Also da sind wir, glaube ich, aber schon angekommen, Claudia. Ich glaube, dass, und ich muss wieder an den Professor von gestern denken, dass die Realität der jetzigen Generation, also unsere Babys, die jetzt auf die Welt kommen, für die ist es Realität mit KI, ich sage jetzt mal KI, auch wenn es nicht KI ist, mit Robotik und KI zu leben. Das können wir jetzt wollen oder nicht wollen, es wird deren Leben sein. Selbst wenn sie sich dagegen, selbst wenn wir uns gegen alles entscheiden, dann müssen wir wirklich irgendwo in den Bauwagen, in den Wald ziehen. Hier in dieser Welt, in der wir jetzt schon leben, ist die KI Bestandteil. Auch wenn sie nicht KI ist. Also Technik einfach. Und jetzt ist die Frage, wie sehr lassen wir uns auf Technik ein, im Sinne von sie, wie sehr lassen wir sie in unser Leben und wie sehr leben wir auch noch analog? Und da weiß ich nicht, ob nicht wir eine Generation sind, die das Bedürfnis nach analogem Leben noch hat. Ich habe das ganz stark. Ich werde heute mein Handy definitiv nicht ausschalten. Nur, also wir beide kennen uns ja auch privat ein bisschen, für mich sind die kompletten Offline-Zeiten, so mit Offline meine ich alles außer Word, weil das brauche ich zum Schreiben, ich schreibe nicht Bücher mit der Hand in Büchlein, nur ich schalte so richtig aus, ich schalte das Internet aus, ich lösche mir von meinem Handy regelmäßig verschiedene Apps, zum Beispiel Instagram, habe ich maximal 6 Monate im Jahr überhaupt auf dem Handy drauf, weil ich diese Zeit brauche, dieses, ich gehe im Wald spazieren ohne Handy, wenn mir im Wald was passiert, muss ich halt warten, bis einer vorbeikommt, wird schon einer kommen, nur das ist, glaube ich, wirklich, das sind wir die letzte Generation. Was mir so wichtig wäre für Kinder, ist, dass wir verstehen, wir als Erwachsene, dass wir Kindern nicht lehren können, mit der Technik umzugehen, die wir noch gar nicht kennen. Genau. Wie soll denn das bitte funktionieren? Und so Sachen wie Kinder und Handys, natürlich können Kinder mit Handys umgehen. Wir wissen auch alle, warum Kinder Handys in der Hand haben. Ich möchte nur nicht, dass wir in dem Moment, ich sage nicht, dass es nicht sein darf, nur ich möchte nichts davon hören, dass das, wir lehren, wir machen sie medienkompetent. Nein, machen wir nicht. Wir machen sie handyaffin.
Ich glaube,
du hast mich unterbrochen, yippie.
Ich lasse aber den kleinen Gap dazwischen, dir noch die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, ob die Unterbrechung okay ist oder nicht.
Okay, überzeugt. Ja, stimmt. Ja.
Also, möchtest du weitersprechen?
Oder? Nein, ich habe alles gesagt.
Das wird eine ganz schleimige Geschichte hier noch demnächst.
Oh, soll ich meine Ballmann-Beifahrersitz-Bento-Box gekriegt haben. Das war so schön.
Ja. Die Mediengeschichte. Ich finde, das, was früher einfach irgendwie selbstverständlich gelaufen ist. Also wenn ich jetzt betrachte, wie wir aufgewachsen sind, ne, mit, es gab keine Medien, es gab 3 Programme im Fernsehen, es gab ein Telefon mit Schnur, es gab, man musste anrufen und über die Eltern unserer Freunde an uns herankommen. Also zunächst einmal, also ich weiß noch, wie ich geübt habe, gesagt habe, ja, guten Tag, Frau Müller, hier ist die Claudia, ist der Max zu Hause, darf ich den bitte mal kurz sprechen? Also man musste ja immer über die Eltern an die Kinder. Und wie oft dann auch gesagt wurde, ah, meine Mutter, die hat gesagt, du meldest dich immer so nett. Also es war ja nochmal ein ganz anderer Einstieg. Ne? Während wir während ja heute Dinge passieren, wo die Eltern ja überhaupt gar keine Idee von haben, wo Kinder teilweise Morddrohungen auf ihrem Handy haben mit 9 Jahren und die Eltern keine Idee davon haben, was da eigentlich los ist. Was ich so wichtig finde, ist, dass wir in der heutigen Zeit für Medien und für Medienerziehung so eine unglaubliche Verantwortung übernehmen müssen. Wir müssen einfach die Verantwortung übernehmen, weil sonst läuft es aus dem Ruder und das läuft es ja in den meisten Fällen. Das heißt, es ist noch mehr Selbsterziehung, einem Kind einen Raum zu geben, auch das durchzuhalten, wenn du so ein quengeliges 6-jähriges sagst, ja, alle haben ein Handy und ich bin die Einzige, die keins hat. Und so müssen, da
sehe ich ein bisschen anders.
Was siehst du anders?
Ich glaube, dass wir viel mehr Verantwortung übernehmen müssen, weil wir, also gerade unsere Generation und auch die Generation nach uns, also jetzt unsere Babys, ja, die Eltern unserer Babys.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die medienkompetent sind. Ich glaube, dass die auch jeden Tag was Neues lernen, dass die auch nicht wissen, wie der Prof nicht weiß, was jetzt passiert. Das Einzige, was wir wissen, was da ist, ist unsere Realität. Sprich, der Wald, die Menschen, der Umgang mit den Menschen. Wir haben gerade über Diversität gesprochen. Ich glaube, wir haben viel mehr die Aufgabe und die Verantwortung, den Kindern, die jetzt kommen, den Kindern, die jetzt da sind, ein Leben zu ermöglichen, das sie nicht gleich in so einen Realitätsverlust kickt. Also, ich bleibe dabei, wir sind menschliche Wesen, wir sind immer noch sinnliche Wesen. Und wenn wir den Kindern nicht die Möglichkeit geben, sinnlich die Welt zu entdecken, wie sollen sie denn dann überhaupt einen Bezug zur Realität haben? Und das ist, glaube ich, die allergrößte Gefahr, dass Kinder wegdriften, weil die künstliche Realität wahrscheinlich viel spannender ist als die echte Realität, wo du auch so Sachen machen musst wie abwarten. Du hast vorhin von deinen Bären gesprochen, die nicht wachsen wollen. Ich weiß nicht, wie sehr du dich um deine Bären gekümmert hast. Hast du die gedüngt? Hast du mit dir, keine Ahnung, ich habe auch noch nie Bären gezüchtet.
Die müssen aber befruchtet werden, habe ich mir gestern sagen lassen.
Und ja, die Bienen, da könnte es ja schon mal sein, dass keine Bienen mehr da sind in der Nähe vom Flughafen.
Genau.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Aber an irgendwas wird es liegen. Aber ja, ich dachte, aber das, ich da, also das ist durchaus, weil du gerade sagtest, da bist du anderer Meinung. Ich dachte schon, also ich bin oder wollte genau das ausdrücken, dass wir die Verantwortung heute übernehmen müssen, ganz proaktiv, unseren Kindern diese sinnlichen Erfahrungen auch zu ermöglichen. Während es früher mit 3 Fernsehprogrammen und einem Telefon mit Schnur und ich rufe meine Freundin Beate an und muss aber erst mit ihrer Mama sprechen, das war da einfach so gegeben, da mussten wir nicht drüber nachdenken, aber heute müssen wir ganz proaktiv die Verantwortung übernehmen und dann auch unseren Kindern einen Rahmen geben, die wir dann auch aushalten. Das sind ja dann auch Gefühle bei unseren Kindern, die nicht angenehm sind. Ich habe diese Kämpfe ja auch alle durch. Alle durften natürlich alles, nur meine Kinder nicht. Alle hatten alles, nur meine Kinder nicht. Und ich stand auch immer davor zu sagen, ja, mein Gott, warum kriegen sie denn jetzt nicht doch die PlayStation und sollen wir nicht doch denen die Freude machen und hin und her? Es ist total schwer für Eltern, wirklich bei sich zu bleiben und diese Verantwortung auch zu übernehmen. Besonders auch in der heutigen Zeit, wo Eltern ja sowieso ein notorisches schlechtes Gewissen haben. Alles ist, und den Kindern dann zu sagen, das Handy kriegst du, wenn wir glauben, dass also den Zugang ins World Wide Web, ich sage ja nicht Handy zum Telefonieren, also das ist ja nochmal was anderes, aber die Kinder nutzen ja ein Handy für alles, aber nicht zum Telefonieren. Und wenn ich einem Grundschulkind ein Handy mit Zugang zum World Wide Web eröffne, dann ist das unfassbar, was wir diesen Kindern zumuten. Und dadurch werden die nicht medienkompetent.
Ich glaube, wir müssen Medienkompetenz auch nochmal überlegen, was bedeutet Medienkompetenz? Medienkompetenz bedeutet nicht, also in meinen Augen bedeutet es nicht, dass ich mit einem Handy umgehen kann. Nochmal, ich glaube, die Zeit der Handys, die läuft jetzt aus.
Ja, aber genau darum geht es ja. Medienkompetenz, auch gerade in dieser Schnelllebigkeit, wo ja heute schon vorbei ist, was gestern noch war. Dass ja. wir da, die, da bedeutet die Medienkompetenz innerlich, innerseelisch mit diesen Dingen umgehen zu können.
Glaubst du, dass die Verantwortung bei Eltern liegt oder glaubst du nicht eher, dass das auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ist?
Es ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die aber immer bei den Eltern beginnt. Ich sehe das ja auch, ich meine, das können wir ja auch wieder auf die Situation in den Kitas münzen. Wir wissen alle, wie schlecht die Situation ist. Und dann gibt es Initiativen, ich sag nur Fahnen, die dann sagen, okay, wir machen jetzt etwas, wo wir wirklich die Politik, wo wir dann die Gesellschaft dazu bringen wollen, dass sich was verändert. Wie viele Eltern sind da?
Ja, das stimmt.
Ich finde schon, dass jede Familie die Verantwortung für seine Kinder behalten sollte, aber die meisten haben das ja schon längst abgegeben. Das ist ja in dem Moment, wo du schwanger wirst, das sehen wir doch jetzt auch bei unseren Babys, wird die Verantwortung schon abgegeben. Da wird nicht mehr gefragt, wie fühlst du dich eigentlich? Glaubst du, es ist jetzt der richtige Moment? Glaubst du, dir geht es gut und wir können noch ein paar Tage warten? Glaubst du, dies oder jenes brauchst du jetzt? Nein, da wird geguckt, da wird gezählt, da wird gesagt, ja, das müssen wir jetzt so machen, wir müssen jetzt intervenieren und, und. Wer hat letztens so ein schön, das habe ich glaube ich im letzten Podcast schon gesagt, diesen Beispiel mit diesem, würden wir unserem Organ, also unserem Uterus so wenig oder würden wir unseren Organen so wenig vertrauen wie unserem Uterus, dann würden wir alle an Dialysegeräten hängen, um alles und an Lungenmaschinen, um alles immer zu kontrollieren, sondern wir geben halt diese Verantwortung einfach ab und das Kinder oder Eltern geben ihre Verantwortung spätestens nach ein paar Monaten ab, nämlich an ErzieherInnen.
Weil sie vielleicht glauben, das glaube ich in jedem Bereich, das ist für mich gar nicht mal nur zutreffend, wenn es um Kinder geht. Vertrauen ist, glaube ich, das Thema. Wissen und Können kommt dann gleich danach. Wir glauben, dass es für alles Spezialisten, Spezialistinnen gibt, die sich besser mit den Dingen auskennen als wir selbst. Und dadurch, glaube ich, hören wir auf, Dinge auch auszuprobieren. Ich denke wieder die Beeren auf deiner Terrasse. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es leichter ist, aber vielleicht hängt auch das wieder zusammen mit einer Unsicherheit. Dieses, es muss gelingen, es muss einfach, die Kinder müssen gelingen, die Beeren müssen gelingen. Und ich denke mir, wenn es um Kinderschutz geht, das ist uns ja beiden ein großes Anliegen. Da habe jetzt ich gerade überlegt, ich weiß gar nicht, ab wann man rauchen darf. Ich meine, ab 16 oder ab 14, ich bin mir nicht mehr sicher. Alkohol, wir haben ein Alkoholverbot, wir haben ein Nikotinverbot. Wir schützen im Prinzip Kinder und Jugendliche vor Alkohol und Nikotin. Natürlich kommen sie trotzdem dran, ja?
Ganz nur, genau, also für mich ist das Gesetz kein Schutz.
Für mich schon. Weil wenn Alkohol frei zugänglich wäre, würden wahrscheinlich viel mehr Jugendliche hätten dann viel mehr Zugang zu Alkohol. So ist zumindest mal eine Schwelle drin. Ja, natürlich ist es am besten, du kannst jetzt dein Kind aufklären, vorbereiten, den Umgang mit Alkohol trainieren. Nur wenn man sich so ein bisschen umschaut, was mit Alkohol läuft, da wird's dir ja wirklich schlecht.
Ja.
Also das ist eine total legale, extrem gefährliche Droge.
Ja.
Und ich bin jetzt nicht, weil ich irgendwie besonders toll bin, ich mag Alkohol einfach nicht besonders gern. Ich habe natürlich in meinem Leben schon Alkohol getrunken, auch schon mal zu viel. Aber es schmeckt mir nicht. Das Einzige, was mir wirklich schmeckt, ist dieses Ganze, die Süßigkeiten, die in denen Alkohol ist. Also so Lumumba und Batida de Coco und wie heißt denn dieser Cocktail, dessen Namen mir nie einfällt, der Kokoscocktail? Pina Colada.
Pina Colada, genau.
Ja, das mag, das schmeckt mir, nur das trinke ich nicht mehr, weil da Zucker drin ist und Alkohol und wir wissen ja warum. Und da denke ich mir nur, wenn man weiß, wie extrem schädlich auch jeder Schluck Alkohol ist und wenn du dann weißt, du gehst auf ein Fest zum Beispiel, also egal wo ich hinkomme, wenn irgendwo ein Fest ist, gibt es Alkohol. Und wenn ich dann sage, nee, ich möchte keinen, vielen Dank.
Ja, wieso denn nicht?
Extrem wenig. Ja, ich werde also nicht mehr überredet, aber was schon noch, nicht jeder, aber schon die meisten noch versuchen, naja, aber anstoßen, ne? Aber so ein bisschen anstoßen, wo ich mir denke, ja, kann ich aber auch ohne. Es verändert sich gerade ein bisschen, weil auf vielen Festen gibt es dann schon alkoholfreien Sekt und so weiter. Da denke ich mir, auf dem Level sind wir noch nicht, was das World Wide Web angeht. Da ist noch nicht von wegen Vorsicht, Vorsicht, lass die Kinder nicht rein. Gib ihnen ein Handy und lass sie, keine Ahnung, chatten mit was auch immer. Also herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Wir sind halt nun mal nicht mehr im Wald zu Hause. Und ich kann auch das Argument verstehen, alle Kinder haben, aber die Frage ist, wie viel Zugang zu was? Da würde ich eher hinschauen. Und also dieses, man muss die Kinder begleiten, also ich stelle mir gerade so einen 14-Jährigen vor, der sich von seinen Eltern, der setzt sich bestimmt mit seinen Eltern hin und lässt sich begleiten. Ne? Also mal ganz ehrlich.
Wenn mir eine Freundin erzählt, mein 14-, 15-jähriger Sohn kommt immer zu mir und bespricht alles mit mir, dann mache ich mir Sorgen. Dann mache ich mir Sorgen. Da sagst du, das ist für mich, ist das nicht gut, was da passiert. Aber weißt du, das passiert ja schon im Kindergarten. Wir statten ja auch Kindergärten mit Tablets aus. Es geht ja schon ganz woanders eben los.
Ja,
und
aber
in
auch
Grundschulen.
Da muss man gucken, für wie werden sie genutzt? Wenn ein Tablet ein Werkzeug ist, kann ich super gut damit leben. Und das ist überhaupt nicht das Thema. Ich gebe ja auch jemandem einen Hammer, wenn er einen Nagel in die Wand schlagen will.
Ja, aber du gibst jemandem kein Tablet, wenn er einen Hammer, Nagel in die Wand schlagen will.
Nein, das mache ich
finde,
nicht.
Aber ich finde, wenn ein Kind irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel auf einem Tablet, weiß ich nicht, Dinge übereinander stapeln soll oder so, dann soll er das doch bitte schön in 3D machen. Warum muss das auf dem Tablet passieren?
Beides, genau. Nein, beim Stapeln soll das Kind es bitte in 3D machen, von wegen Sinne. Gar kein Thema. Nur das Tablet, also kein Mensch hat mehr ein Lexikon zu Hause. Also ich habe noch
Kind
eins.
Aber ein Kind im Kindergarten guckt doch nicht aufs Tablet, um irgendetwas nachzuschlagen.
Doch, das machen die schon.
Ein dreijähriges Kind, was guckt ein dreijähriges Kind auf dem Laptop, was es sich erklären lassen kann?
Naja, also was schon gemacht wird, ist, dass sie zum Beispiel mit dem Tablet irgendwie im Wald rumlaufen, nutzen das Tablet als Lupe und dann kann diese Lupe gleich sagen, was ist das für eine Pflanze. Dafür kann ich wunderbar mit einem...
Vorschulkinder.
Nee, das machen auch Jüngere, aber ich merke schon. Das machen auch Jüngere, nur... Sie machen halt so viel mehr. Und was ich leider auch ganz oft in Kitas, in Krippen, habe ich es zweimal erlebt, da war ich dann nicht mehr ganz so freundlich, wie ich manchmal bin. Da gibt es so ein Fröschchenspiel, wo so Frösche rumhüpfen. Was in meinen Augen gar nicht geht, ist in einer Bildungseinrichtung, in der Kinder sind, frühkindliche Bildung, dass dann Kinder so am Fröschchenspiel geparkt werden, eine halbe Stunde vor abholen. Nein.
Mhm.
Nein, fertig. Diskutiere ich auch nicht. Ist für mich ein ganz klares Nein. Das ist für mich eine Form von Gewalt und zwar eine Form von Vernachlässigung.
Ja, ich meine, dass Kinder damit rumlaufen und dass die meinetwegen ein Foto machen, dass die irgendwie ihre Projekte dokumentieren und so, dass die vielleicht einen kleinen Film drehen und so.
Nutzen.
Ja, aber das ist ja erst ab einem bestimmten Alter möglich. Und da sind wir ja auch wieder bei der Haltung. Weißt du, ich war letzte Woche in einer Kita, ich bin ja immer noch total beseelt, ne? Oh mein Gott, es war so toll. Es war so schön. Und dieser Kita, weil ich weiß oder mitbekommen habe, was da für eine Leitung steht und was da für eine Haltung gelebt wird, der würde ich alles geben. Der würde ich auch Handys geben und sagen,
so
hör mal, wenn du die Idee hast, dass das mit den Kindern gut ist, Tia, ich finanziere dir
ein Handy für jedes Kind. Ja. Weil ich einfach weiß, dass diese Haltung so ist, dass das da gut laufen wird.
Genau, da sind wir uns einig. Ich kenne zufälligerweise die Leitung von dieser
so
Kita.
Das war
Rate
so
toll. Rate mal, wo die Leitung von dieser Kita ihre Leitungsfortbildung gemacht hat.
Tja, das hat natürlich einen Zusammenhang, das ist ganz klar. An dieser
Stelle hat es einen Zusammenhang.
An dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße. Es war mir eine Ehre, da gewesen zu sein und ich bin immer noch so beseelt, weißt du. Und das hat man auch wieder an diesen ganzen Kleinigkeiten. Weißt du, da war auf Kinderhöhe alles arrangiert. Da war es so liebevoll gestaltet, wie die Kinder am Montag wieder empfangen werden. Da hast du kein Steckpuzzle gesehen, wo Teile fehlten. Da hast du nicht gesehen, wo nicht die Sinnes, also da, wo die Kinder so mit ihrem Sinnesgarten, da war alles vorbereitet. Da lagen schon die Löffelchen parat, die die Kinder nehmen können, um da ich bin da durchgelaufen und habe gedacht, wenn ich ein Kind habe, dann würde ich das auf jeden Fall hier anmelden.
Ja,
und das sage ich wirklich sehr, sehr selten.
Ja, ja, kann ich verstehen. Allein von deinen Erzählungen her geht mir da schon das Herz auf. Und ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig. Es steht und fällt wie alles im Leben.
Ja,
mit der Haltung, die dahinter steht. Es ist kein Programm, kein geschenktes Tablet.
Ja.
Wenn du die Dinge, die die Welt klug benutzt, jetzt benutzt, in Anführungszeichen. Und wenn da genügend Liebe dahinter ist. Mhm. Kein Kind wird durch die Benutzung eines Tablets irgendwie abhängig oder blöd oder sonst irgendwas. Es muss aber von uns Erwachsenen die Verantwortung übernommen werden.
Ja.
Und wenn ich sehe, dass
ganz
Kinder
genau
geparkt werden, sprich ausgeschaltet werden, weil das Gerät eingeschaltet wird.
Ja.
Und das regelmäßig.
Ja.
Und dass dann eben kein Ausgleich da ist.
Ja.
Von wegen halbe Stunde Tablet, weil ich halbe Stunde Ruhe brauche, sondern das Kind wird ständig ausgeschaltet, weil ich eigentlich gar keine Lust habe, mich mit einem Kind zu beschäftigen. Und ich meine es genau so, wie ich sage. Und es ist mir gerade völlig wurscht, ob ich irgendjemand triggere.
Ja.
Viel Spaß dann mit dem Trigger. Dann haben die Kinder, dann werden sie keinen Realitätsverlust erleben. Die Gefahr ist doch nur, dass Kinder, die jetzt groß werden, den Zugang zur analogen Realität, wie sie jetzt einfach da ist und hoffentlich noch ganz, ganz lang da sein wird, weil das ist unsere eigentliche Erde.
Ja.
Wenn die verschwindet, weil die Technik zu groß wird, zu massiv und nicht mehr benutzt wird, sondern wir uns von der Technik benutzen lassen, das ist eine Entscheidung von uns.
Ja, und du wirst ja benutzt oder du lässt dich ja noch mehr benutzen, wenn du selber nicht gut stehst.
Ja, genau.
Also wenn du nicht selber stabil bist, innerseelisch. Ich sage immer innerseelisch, weil es hört sich zwar so esoterisch an, aber das meine ich damit nicht, sondern ich meine, wenn du innerlich nicht weißt, wer du bist, dann wird diese künstliche Intelligenz wird dich aufsaugen. Du bist nicht mehr da. Du bist nicht mehr existent. Und das ist, und du gehst kaputt daran. Das ist ja eben noch das Fatale. Es ist ja nicht so, dass du dich da einsaugen lässt und dann lebst ein tolles Leben, sondern es ist ja so, dass du psychisch völlig kaputt gehst. Und das sind ja, wenn ich mir so vorstelle, so ein Sonntagmorgen mit kleinen Kindern. Es ist ein Unterschied, ob halt die Kinder vorm Fernseher sitzen, ob die spielen, ob die. Und wir wissen ja selber, wenn wir mal eine halbe Stunde am Handy sind, wie benebelt wir sind. Oder ob Kinder aufstehen, ob da Gespräche stattfinden, ob man gemeinsam Brötchen holen geht, ob man gemeinsam Brötchen backt, ob man den Tisch gemeinsam herrichtet, ob man kommuniziert miteinander, ob man den Tag miteinander plant und man schaut, wie geht es dir. Ich habe immer gesagt, ich finde, ich habe mein Ziel erreicht, wenn ich weiß, mein Kind hat, wir haben eben von Alkohol gesprochen, und wenn mein Kind so viel Drogen konsumiert hat, dass es schon nicht mehr denken kann, klar denken kann, egal jetzt, ob es Alkohol oder irgendwas anderes an Drogen ist, und wenn in dem Zustand mein Kind weiß, dass es bei mir Hilfe erfährt, dann
Also dann fühle ich mich zum Beispiel als Mutter um einiges sicherer, als dass ich weiß, es gibt Gesetze für oder gegen irgendetwas. Weißt du, ich meine, also wenn mein Kind schon nicht mehr in der Lage ist, klar zu denken, weil es konsumiert hat, was auch immer, aber der Impuls da ist, es gibt einen Menschen, der wird mir helfen und den kontaktiere ich jetzt. Wenn das noch funktioniert, dann ist das für mich irgendwie der größte Schutz.
Das glaube ich auch. Dein Kind muss aber dafür auch das Vertrauen zu dir haben, dass es weiß, ich kann auch zu Hause anrufen, wenn egal ich wann. Sterngranatenblau bin, ja. Weil sie werden mir helfen. Da ist jemand, der mir hilft. Und da gehen wir wieder ganz an den Anfang vom Leben
ganz
zurück.
Ganz genau. Jetzt. Das kannst du nicht einschalten mit pubertären Kindern. Du kannst,
so
nicht mit,
ist es.
Du kannst nicht in der Pubertät sagen, ach hör mal, ruf mich ruhig an, wenn irgendwas ist. Nein, genau. Das ist etwas, was das Kind im Umgang mit seinen Eltern erlebt hat oder im Umgang mit seinen Bezugspersonen erlebt hat. Es sind ja oftmals... sind ja auch oft nicht die leiblichen Eltern, aber im Umgang mit Menschen erlebt hat, hey, ich darf hier sein, ich darf einfach sein und ich werde, ja, also was nicht heißt, dass wir jetzt alles total laissez-faire oder irgendwie so sehen, aber es geht nicht an die Würde des Kindes. Also natürlich würde ich mit meinem Kind, wenn es dann wieder nüchtern ist und zu sich gekommen ist und bei mir am Tisch sitzt, würde ich mit dem oder spreche ich mit dem darüber oder habe ich mit denen darüber gesprochen? Was war denn da los? Und wie siehst du das denn? Und wie kannst du dich denn vielleicht davor schützen? Ist das etwas, was du so möchtest? Also irgendwie Drogen konsumieren und dann in einer Panikattacke hängen und nicht mehr wissen, was wo hinten und wo vorne ist. Und gerade noch schaffe zu sagen, ich glaube, du kannst mein Handy tracken, wo wieder gut ist, dass das Handy da ist. Du kannst sehen, wo ich bin. Ich weiß es selber nicht. Komm ich abholen. Wo gerade noch das nur möglich ist, weil eine Panikattacke nach Drogenkonsum herrscht und ich halt dahin fahre, mein Kind heraushole und erstmal mein Kind gut versorge. Natürlich rede ich, wenn es wieder zu sich gekommen ist, mit ihm darüber, was war das für ein Erlebnis oder mit ihr? Was ist da gewesen und wie kannst du dich da schützen? Was willst du in Zukunft da tun? Aber das ist etwas, das habe ich halt mit null angefangen.
Und genau da sind wir beim Ursprung. Und das ist auch mein entscheidender Moment. Du hast es so schön gesagt. Es hat was mit Würde zu tun. Es hat was mit Urvertrauen zu tun. Es hat was mit Ernstnehmen und mit Interesse am Kind zu tun. Und in dem Moment sind wir wieder beim großen Thema Bindung und beim großen Thema, ich schalte mein Kind ab oder Kinder auch in Kitas schalte ich ab, wenn ich keine Lust und kein Interesse am Individuum habe. Das ist was für mich, was ganz, ganz Würdeloses. Und da kommen ja auch die ganzen Themen her. Das habe ich im letzten Podcast gesagt, das sage ich aber gern nochmal. Wir wissen, und es gibt bergeweise Untersuchungen darüber, dass sich das grundlegende Vertrauen in die Welt in den ersten paar Lebensmonaten und machen wir es mal ganz groß, von mir aus in den ersten 2 bis 3 Lebensjahren bildet und dass die Gefahr in eine künstliche Welt, in eine KI-Welt, sich in der Realität zu verlieren, ganz am Anfang entsteht.
Genau.
Und das werden wir verhindern bei unseren Babys, die vielleicht, aber nee, vielleicht nicht, ganz sicher nächsten Sonntag.
Ja.
Oh, ja.
Also, ja, also ich würde mal sagen,
mein Baby, also ja, ich hab's schon vor Augen, obwohl es ist noch nicht geboren.
Oh mein Gott, das ist so spannend. Und das ist mein scheinender Moment, dass wir neues Leben begrüßen und dass wir die Verantwortung für uns übernehmen, damit dieses neue Leben ein Leben hat. Dafür müssen wir bei uns anfangen, damit wir diesen Kindern ermöglichen, in einer Welt zu leben, die ja das Resultat dessen ist, was wir daraus gemacht haben.
Oh, das hast du aber jetzt schön gesagt.
Kalenderspruch.
Du hast momentan immer so die wirklich, ja, absolut Kalenderspruch. Absolut. Ach ja.
Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.